Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty!
Der siebte Spieltag der Männer-Bundesliga ist vorbei. Wir wollen natürlich jetzt wieder blicken auf die Leistung der Torhüter. Und nachdem wir in den letzten Wochen unseren Debütantenball hier hatten, kehren wir so ein bisschen zurück zur Normalität. Und bekannte Stimme für euch ist wieder hier am Mikrofon. Axel ist wieder da. Schön, guten Morgen, Axel. Oder guten, ja, Mahlzeit kann man eigentlich fast schon sagen, ne?
Mahlzeit ist auch so ein unsägliches Wort, ne?
Sagt man halt oft im Osten, also bei euch im Süden.
Nee, das sagt man nicht nur im Osten, das sagt man auch im Süden. Die sagen immer so Mahlzeit, Mahlzeit, ich weiß auch nicht. Aber hi, ich freue mich hier
dabei. Hi, grüß dich. Also alles nach um 11 ist dann, glaube ich, schon Mahlzeit, ne? Also
Mahlzeit.
Schön, dass du wieder da bist, lieber Axel. Schön, deine Stimme mal wieder zu hören und dich auch mal wieder hier zu sehen im Podcast tatsächlich. Bevor wir starten, noch ein, zwei kleine Hinweise. Einerseits natürlich, wenn ihr diesen Podcast hier unterstützen wollt, ihr wisst Bescheid, könntet das tun über ko-fi.com/keeperanalyse, also ko-fi.com/keeperanalyse. Da könnt ihr den Podcast hier ein bisschen finanziell unterstützen, damit sich das auch in irgendeiner Weise finanziell auch direkt lohnt. Indirekt lohnt sich das natürlich immer über Bekanntheitsgrad und so weiter. Gerne auch Mund-zu-Mund-Propaganda betreiben, dass ihr den Podcast gut findet. Und die zweite Sache ist, wie letzte Woche auch schon angekündigt, SV Darmstadt sucht im Nachwuchsleistungszentrum Torwarttrainer. Also wenn ihr da Bock habt, Axel, du vielleicht auch, wenn du da vielleicht Lust hättest, im NLZ vom SV Darmstadt da nochmal anzugreifen als Torwarttrainer, macht das gerne. Auch liebe Grüße an Max Krumm, der ja auch vor 2-3 Wochen hier mal zu Gast war. Vielleicht hilft's ja. Vielleicht kennt jemanden von euch jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt und da Bock drauf hat, beim SV Darmstadt Torwarttrainer zu sein oder Torwarttrainerin.
Ja, gedacht schon, dass die hier, schau mal, suchen wir ab dem 1.7., also ab dem 1.7., siehst du, also es ist tatsächlich sogar noch, ja, komisch. Also erstmal glaube ich, dass die Position belegt ist. Kennst du das, wenn du in so einem Unternehmen arbeitest und die müssen eine Stelle ausschreiben, weil sie sie halt einfach ausschreiben müssen, aber in Wirklichkeit ist sie schon besetzt?
Ja, nee, die ist tatsächlich wirklich noch offen. Also Max Krumm hat mir selber geschrieben, der ja der Torwart-Koordinator ist für den Nachwuchsbereich, also.
Ah, okay.
Ja.
Daher deswegen auch die Werbungmacherei.
Ich verstehe genau, das, ja. Also natürlich, ich spekuliere mal noch auf das Torwarttrikot von Marcel Schuhn. Also Max, gib mir das Torwarttrikot von Marcel Schuhn, bitte. Ich warte drauf.
Wird auf jeden Fall einen Platz bekommen bei dir im Hintergrund dann. Also ich sehe, ja, das ist Fall. Ja kein Videopodcast, stimmt ja.
Da hinten stimmt, neben ja. Deiner hier hinten hängt noch so ein kleines Bild, das Mädchen mit dem Perlenohrring, natürlich nicht original, sondern von Ikea gekauft. Vielleicht kommt dann da irgendwie, muss ich mit meiner Frau reden, ob da vielleicht das T-Shirt von Marcel Schuhn dort hinten irgendwann hängt.
Ja, so. Wird sich gut machen auf jeden Fall. Hoffen wir, dass du das einfach so als Headhunter-Prämie bekommst.
Ja, eben.
Wenn sich tatsächlich einer meldet jetzt. Auf die Jobs, die gehen in der Zwischenzeit, das ist ja schon Wahnsinn, ne? Da siehst du, also ich bin ja bei Hoffenheim relativ, der Sportplatz ist direkt nebendran und wenn da dann auf einmal die U15 spielt oder so, dann siehst du auf einmal, wie da gefilmt wird in der U15 und wie da die Co-Trainer mit dem Stöpsel im Ohr.
Ach echt?
Oh Gott, wow. Leute. Oh Gott. Why? Aber ja, ist halt so. Geht wohl in die Richtung. Auch schon, ich glaube, 3 Individualtrainer pro Jahrgang plus 2 Co-Trainer, 1 Cheftrainer. Natürlich alle 450 Euro.
Natürlich auch. Arbeiten aber 12 Stunden am Tag so. Ne?
Ach nee. Aber alle 30 Stunden die Woche, ja. Gut, crazy. Aber das ist halt so das Business scheinbar.
Aber tatsächlich, wir filmen unsere Spiele auch im ganzen Jugendbereich, also alles, was Großfeld ist. Also wir haben diese VO-Cams, weiß nicht, ob du die kennst, die halt aufstellst, die dann so automatisch so mitgehen. Echt ganz cool, weil ich ja sowieso nicht jedes Spiel logischerweise von meinen Keepern so mit angucken kann. Und das ist dann ganz gut, weil man sich auch die Szenen rausfiltern kann, wenn es quasi ein Torschuss gegen deine eigene Mannschaft ist. Im Programm ist eigentlich ganz, ganz hilfreich, gerade so für die Torwartbereich, finde ich. Ganz gut, die Szenen auswerten.
Ja.
Aber wir wollen ja jetzt ein paar Bundesliga-Szenen auswerten, Axel. Und da lass uns gleich mal reinstarten mit dem Sonntagsspiel Bayern gegen Freiburg. Die Serie setzt sich einfach fort. Freiburg kann in der Bundesliga nicht in München gewinnen. Das ist, glaube ich, jetzt schon das 23. oder das 24. Spiel gewesen, was man in München verloren hat in der Bundesliga. Man hat ja letztes Jahr, wir erinnern uns alle noch, im DFB-Pokal damals Last-Minute-Sieg in München einstreichen können, im Viertelfinale damals. Aber jetzt hat der FC Bayern dem SC Freiburg gar keine Chance gelassen und den Torreigen hat man schon recht früh eröffnet durch einen, kann man nicht anders sagen, ein Glückstor, ein richtiger Querschläger von Kingsley Coman, der den Ball dort an der Außenlinie Höhe des Strafraums von rechts reinschlägt als Rechtsfuß und den Ball halt wirklich genau hinten in den Knick reinschießt. Atubulu, auf den ersten Blick finde ich, oder mein erster Gedanke war, er hatte null Chance auf den Ball. Und das ist auf den zweiten Blick so, aber ich finde trotzdem, wenn du ein Keeper bist, der halt, das hatten wir, glaube ich, auch schon vor ein paar Wochen, als wir hier zusammen gesprochen haben, Axel, dass Atubulu mit ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht auch ein Stück weit seine Position anpasst, also ein Stück weit eher zur Mitte. Also er steht ja trotzdem im vordersten Drittel des Tores. Mhm. Ne? Und da vielleicht mit ein bisschen mehr.
Ja, also erstmal redest du ja von dieser verunglückten Flanke, genau. Was es ja auch wahrscheinlich war. Also
Flanke,
was
ist zu ja,
90% auch, also ja, Torschussflanke, wie auch immer. Also es war verunglückt auf jeden Fall. Da kriegst du immer, glaube ich, sicher. Weißt du, wo ich glaube, dass es herkommt? Ich habe das Spiel geguckt und direkt am Anfang, ich weiß gar nicht, ob es in der Zusammenfassung mit drin ist, haut der Kimmich das Schlitzohr. Atubulu steht voll hoch bei einer Ecke. Das ist eine Ecke und Atubulu steht brutal im Raum und richtig hoch und am kurzen Pfosten stand auch nicht so richtig einer, aber Höhler stand da so 3-4 Meter vom Pfosten weg und hat der Kimmich dem das Ding komplett auf den kurzen Pfosten gehauen. Also wenn der Höhler nicht ja, da gewesen wäre, dann wäre er einfach ins Tor rein. Das war so ein Ding, Atubulu denkt offensiv, schaut, dass er irgendwie den Raum als erstes mal verteidigen kann. Und das, finde ich, merkt man in der Szene schon, dass er da sehr tororientiert irgendwie steht. Weißt du, also steht schon so da, so, hey, Achtung, der wird doch jetzt nicht aufs Tor schießen, ne? Wenn der da jetzt ein bisschen zentraler und höher gestanden wäre, beziehungsweise einfach nur zentraler, gar nicht höher.
Genau, ja. Die Höhe finde ich voll okay. Also er stand ja genau, so 3-4 Meter vor seinem Tor und das war völlig.
Aber gut. Der stand so auf einem kurzen Eck, so nach dem Motto, hey, jetzt hat vorhin der Kimmich da vorhin irgendwas Verrücktes probiert, ich mache jetzt mal nur mal sicher, geht es mal gar nicht so aktiv Stellungsspiel raumverteidigungsorientiert, sondern eher vielleicht so torverteidigungsorientiert, auch wenn es natürlich, das Ding fällt da hinten rein, geht, glaube ich, noch an Innenpfosten dann
ja,
rein.
Ja, genau.
Ja, also es ist, passiert immer wieder was Neues. Ich glaube, Atubulu hat auch da, als wir darüber gesprochen hatten, hat auch so ein bisschen Lehrgeld bezahlt gehabt, weil es war, glaube ich, ein Schuss damals, es war ein Tunnel oder so.
Ja, das war so ein Quer, also war gegen Stuttgart damals das Spiel, gegen Stuttgart war das, Eingabe von außen von Ito war es, glaube ich, Linksfuß und dann Atubulu auch ein bisschen, naja, so zwischen den Stühlen gestanden, musste nicht, gehe ich jetzt raus bei den Querpass oder bleibe ich hinten? Ne? So,
was
nicht mehr.
Was ich sagen will, ist einfach, dass er auch das wird wahrscheinlich als Erfahrung abtut. Aber wie gesagt, ich mache ihm da jetzt keinen großen Vorwurf, außer dass es vielleicht so zu tororientiert war, also torverteidigungsorientiert und da kann er auf jeden Fall ein bisschen aggressiver im Raum stehen, meine ich auch, ja. Denke ich auch.
Das denke ich eben auch, dass es vor allem eben dieses Lehrgeld ist, was er hier bezahlt hat. Hat ja auch jetzt unter der Woche auch gegen West Ham in der Europa League auch nicht so eine sichere Rolle gespielt. Kam auch eben eine Ecke rein, die er dort ganz klar unterschätzt hat, wo er dann auch mit der Faust raus wollte und dann der West Ham-Verteidiger den Ball eben reingeköpft hat, war klar vor ihm am Ball. Also ja, man merkt eben aktuell, oder nicht aktuell, diese ganze Saison einfach schon bei ihm, dass er da einfach noch ein junger Keeper ist, der jetzt im ersten Mal Bundesliga-Luft schnuppert. Von daher ist das nur allzu nachvollziehbar, dass es ihm da hin und wieder mal schwerfällt, gerade in dieser Raumverteidigungsaktion, da eine Klarheit einfach an den Tag zu legen, die er vielleicht in der dritten Liga hatte, wo das Tempo noch nicht ganz so hoch war, wie es jetzt hier ist.
Wo die Dinge auch nicht so scharf kommen, wo es halt auch nicht so laut ist, wo nicht so viel Pegel außenrum ist und so, ne? Ja.
Das stimmt schon. Also von daher würde ich jetzt schon sagen, wenn wir da jetzt was, oder wenn wir da jetzt irgendwie eine Analyse reingehen wollen, ne, was könntest du in dieser Situation besser machen, um dieses sicherlich Traumtor zu unterbinden, dann eher eine Positionierung eher ein Stück weit zur Tormitte hin, zweites Drittel des Tores reicht da völlig aus, meine ich.
Ja.
Ich finde, können wir eigentlich mal so eine kleine Brücke da schlagen zum Spiel zwischen Bayer Leverkusen und den 1. FC Köln, weil wir hatten keine Szene, die jetzt 1:1 direkt zu übertragen ist, aber wir hatten da so eine Situation, in der Leverkusen da eine Ecke kurz ausspielt. Noch in der ersten Halbzeit, Hofmann und Grimaldo waren es da, glaube ich. Und Grimaldo als Linksfuß schlägt den Ball von rechts, stand dann schon ein bisschen weiter zur Grundlinie, vielleicht so 5 Meter hinter dem Strafraumeck, mit links dann zum Tor gezogen, auch hinten aufs lange Eck, ähnliche Höhe wie bei Coman. Natürlich, wie gesagt, es ist nicht 1:1 so abzubilden, weil bei Köln noch einige Spiele noch im kurzen Eck stand, also ein direkter Torschuss wäre sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen. Aber Schwebe stand auch hier, finde ich, schon ein bisschen besser da im Raum. Und löst es dann auch ein bisschen besser, auch weil er seinen Abdruck ein bisschen anders hat als Atubulu.
Ne? Also ich glaube, in erster Linie ist es erstmal, was der Atubulu hat halt, glaube ich, einfach nicht auf dem Schirm, dass dieser Ball da so reinkommt. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn du jetzt in dem Moment, wo so eine Ecke so ausgespielt wird und du hast einen Linksfuß von rechts, da kannst du schon von ausgehen, dass der extrem aufs Tor gezogen wird. Ne? Mhm. Und dann macht das natürlich Schwebe geil, sieht gut aus und so weiter. Ne? Er war halt drauf gefasst. Grundlegend finde ich eh, und das ist halt der große Unterschied zu Atubolu gewesen. Ich glaube einfach nicht, dass er drauf gefasst wäre komplett, weil ich glaube auch, dass er überrumpelt war und wenn er einen richtigen Abdruck nach oben hinweg, da gibt es ja diese Klassikerübung, so 5 Meter vom Tor in die Knie und dann so kommt der Torwarttrainer von 1978 und wirft den Ball so über ein Ding und du fliegst halt so, im Spiel passiert es so einmal in 100 Jahren, aber dann in so einer Übung wird es dann 1000 Mal gemacht und nach der zehnten Wiederholung stirbt man einfach, weil man einfach nicht mehr hochkommt so irgendwie. wenn er darauf gefasst gewesen wäre, hätte, glaube ich, Atubolu den Ball auch im Abdruck nach oben, hinten weg vielleicht sogar noch wegmachen können. Mhm. Schwebe macht es da gut. Und
weil sich Schwebe auch so ein bisschen eindreht, ne? Also Schwebe schafft es quasi sozusagen, dass sich, genau, Atubolu ist eher nur so gerade nach oben gesprungen, hat dann eben nicht mehr diese Länge nach hinten gehabt und konnte eben nicht mehr so gut auf diese Flugbahn des Balles dort reagieren. Ein Grund, ich habe die Szene einfach nur mit reingenommen, weil sie mir direkt aufgefallen ist, weil es eben beide so Szenen waren zum langen Pfosten hingezogen. Und Schwebe macht es dann natürlich auch gut. Also hat generell ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Hatte dann im späteren Verlauf auch noch eine Situation, die ich gerne kurz mit dir besprechen wollen würde. Also Köln hat dann einen Rückpass spielen wollen, einen Fehlpass, Boniface holt sich den Ball und spielt dann im 16er nochmal quer und dann ist Frimpong, den man glaube ich anmerkt, dass er jetzt kein Stürmer ist, ne? So im 1 gegen 1 vor Schwebe, aber Schwebe macht das, finde ich, auch überragend, dort, wie er dort recht lange stehen bleibt und auch diese kurzen, schnellen Schritte zu ihm hin, ne?
Also grundlegend glaube ich erstmal, dass Schwebe, das war so wie so ein Pokalspiel fast, ne? Kennst du das so? Erstligist gegen Fünftligist oder so. Und dann passieren das so, also es war schon verrückt, ne? Also ich muss da schon sagen, der hat schon ordentlich drauf bekommen auf die Hütte auch, ne? Aber die Szene habe ich jetzt schon im Kopf. Ich muss gerade nur noch mal mein Hirn sortieren, muss es mir noch mal anschauen. Vielleicht auch ganz kurz. Aber ja, ich grundlegend muss ich schon sagen, war das diese 1-gegen-1-Szene, wo er sich so fallen lässt?
Ja, genau.
Und dann schiebt er nach dem Querpass einfach komplett drauf. Also er schiebt komplett drauf und sagt, okay, alles oder nichts, er hat den Ball nicht unter Kontrolle. Macht er brutal. Richtige Entscheidung.
Ja, weil du eben sagtest, dieses alles oder nichts. Also ich fand halt schon, also er wusste natürlich ganz genau, was Schwebe macht. Er geht auch, finde ich, konsequent auch hin. Aber er macht es, finde ich, auch gut, indem er diese kurzen, schnellen Schritte macht. Also er ist jetzt nicht so, dass er jetzt einfach durchrennt und sich einfach reinschmeißt, sondern auch so diese...
Der hat trotzdem noch dieses bisschen Reserve gehabt.
Ja.
Jetzt gucken wir mal, was passiert. Ne, also er kommt nicht einfach Harakiri reingesprungen, sondern es war schon so diese kleinen, kurzen Schritte, wie du sagst, viel Bodenkontakt und so. Auf jeden Fall top, ne? Also das macht er schon sehr, sehr gut. 1-gegen-1, die Situation. Natürlich, Moment, passiert es jetzt so, dass der Stürmer ihn rüberlegt? Warum kommt der raus? Kann er wegbleiben? Ja. Nee, natürlich nicht. Ne? Aber ich glaube, es hat er schon gut antizipiert. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Erfahrungswert, wo das mit reingeht. Ne? Mhm. Wo du einfach sagst, okay, die studieren die Spieler ja auch. Ne? Also so ein Bundesliga-Torhüter, der glaube ich schon, der macht sich schon Gedanken, okay, was haben jetzt die Stürmer für Stärken? Wie verhalten die sich vor der Hütte? Sind sie eher eigensinnig? Oder wie auch immer. Ne? Mhm. Und das macht er in dem Moment halt richtig gut in der 1-gegen-1-Situation. Finde ich top. Marvin Schwebe weiß gar nicht, was er für eine Runde spielt. Ich habe es gar nicht so, also er bringt wahrscheinlich nicht die Leistung eines Letztplatzierten. Eher wahrscheinlich nicht. Ne?
Eher nicht, genau. Und das ist auch das Ding, worüber ich noch kurz mit dir reden wollte. Wir haben jetzt natürlich Köln, die halt immer noch als eine von drei Mannschaften, also mit Mainz und Bochum, so auf den ersten Sieg warten. Stehen jetzt mit einem Punkt am Tabellenende. Der Kader ist auch nicht wirklich gut. So, der ist halt wirklich, muss man leider so sagen, nicht erstligatauglich. Ich glaube halt, bei Köln wird dieses Jahr sehr, sehr eng mit dem Ligaverbleib so, wenn man jetzt mal guckt, weil einige Mannschaften, die geben dann natürlich dann noch ihr Tafelsilber ab, wenn sie dann jetzt, wie zum Beispiel bei Hertha oder sowas, oder damals auch Schalke, als sie zum ersten Mal abgestiegen sind, dass sie dann ihre besten Spiele irgendwie so abgeben und noch ein bisschen Geld in die Kassen spülen. Schwebe ist halt so, vielleicht so mit Kainz einer der besten oder der beste Spieler so im Kader, aber so ein Torhüter bringt jetzt auch keine 10, 20 Millionen auf einmal ein, wie es vielleicht so ein richtig geiler Stürmer machen würde oder so 7, 8 Millionen,
was Schwebe
die auch nicht einbringt. Genau, so, weil Schwebe also, sichert dir halt so viele Punkte in der Saison.
Also Schwebe ist ja für mich eigentlich auch ein internationales Geschäftskandidat, ne? Genau, also safe, der muss Top 6 irgendwo normalerweise unterkommen. Wolfsburg wäre jetzt für mich zum Beispiel so eine Adresse, wo ich sagen würde, okay, wenn die schlau sind, ich glaube schon, dass Pascal Vormann, der da so ein bisschen Hut auf hat und wo ich schon ein paar, von dem habe ich mir auch schon ein paar Vorträge angehört, angeschaut und so weiter, der macht das mit sehr viel Bedacht und ich glaube schon, dass sie sowas da auf dem Schirm haben, ne? Und dass da auch rechtzeitig auch was kommt. Ich weiß gar nicht um die Vertragssituation von Marvin Schwebe, ne?
Hat, glaube ich, noch Vertrag bis 2025.
Okay, bis 25. Weiß es gar nicht. Ich kann nur sagen, es ist der Typ muss Top 6 spielen in Deutschland, ne? Und der Typ muss vielleicht
27
auch
die ganze Nationalmannschaft. Ah,
okay, also, hast geschaut. Also der muss auf jeden Fall nominiert werden und das ist auf jeden Fall früher oder später ein Nationalmannschaftskandidat auch, ne? Marvin Schwebe.
Ja, aber wie gesagt, also ich glaube nicht, dass, also für die zweite Liga ist er eben keiner, aber das Problem ist halt, dass der Mehrwert, den der Typ halt für den Verein hat, sowohl mit Ball als auch ohne Ball, du hast eben schon gesagt, war gefühlt wie so ein Pokalspiel für ihn, was er da hatte jetzt gegen Leverkusen, wo er wirklich sehr, sehr gut gehalten hat, bringt er dann trotzdem nicht so viel Kohle ein, was es dann rechtfertigen wird oder womit man dann sagen könnte, okay, für die Kohle, die wir jetzt geholt haben, bekommen haben für einen Marvin Schwebe, holen wir jetzt einen adäquaten Ersatz. Ich meine, man hat mit Jonas Obig noch einen Torhüter, der der zweiten Liga wohl gute Leistungen zeigt bei Kräuter Fürth, bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Aber da müssen wir auch erstmal gucken, ob der Junge mit seinen Anfang 20 überhaupt dieses Niveau ansatzweise halten wird. So. Also ist halt irgendwie schon scheiße, dass das Torhüter nicht so ein Standing haben auf dem Transfermarkt, dass sie dann auch für den, sag ich mal, adäquaten Preis, den die auch an Punkten und sowas festhalten, dann auch über die Ladentheke gehen, so, ne?
Ja, und da war auch letztens die Nominierung, als der DFB die Nominierung bekannt gegeben hat, Kader und so weiter, jetzt auch unter Nagelsmann, wo der Hype dann auch relativ hoch war, auch in der Kommentarspalte, muss ich sagen. Da hat dann auch eine, ich glaube, es war so ein Köln-Fan, hat da dann irgendwann auch, hey, Schwebe könnte man auch mal nominieren, so ungefähr. Ja. Und da wurde die halt teilweise richtig beleidigt, so, ne? Also ich meine, ich sag, Kommentarspalten auf Instagram oder noch schlimmer auf Facebook oder wo auch immer, komplett gottlos, ne? Darfst dir niemals zu Herzen nehmen, was da drin steht, weil zu viele Idioten da unterwegs sind. Aber die wurde da so teilweise echt beleidigt, wo ich so dachte, okay, es ist echt krass, dass es so wenig auf dem Schirm ist, dass der voll die Maschine ist, ne? Also es ist schon verrückt, ne? Also auch offensichtlich tolle Spiele macht für Köln, ne? Jetzt sind die halt Letzter und schon ist er auf einmal der Loser oder so, ne? Aber es ist schon, finde ich schon krass, auf jeden Fall.
Das stimmt. Und dann müssen wir einfach weiter schauen, wie es da einfach weitergeht beim FC, so. Ich hoffe einfach nur, dass die sich nach der Länderspielpause, die jetzt ansteht, auch wieder ein bisschen straffen und vielleicht dann irgendwie mal so die Punkte holen können. Wenn man sich jetzt so die nächsten Gegner einfach anschaut, also wird es ja auch nicht unbedingt gleich, also man startet jetzt direkt mit einem Derby gegen Gladbach. Dann fährt man nach Leipzig, dann halt gegen Kaiserslautern im Pokal und dann zu Hause gegen Augsburg. Und auswärts nochmal Bochum, also so gerade Augsburg und Bochum, das sind ja die Spiele, wo es dann, wo man gewinnen sollte. Gegen Gladbach zu Hause könnte man auch gewinnen. So, deswegen wird es erstmal nicht leichter für Köln jetzt die nächste Zeit.
Für Köln wird es nicht leichter und der Punkt ist halt auch, die ganzen Aufsteiger sind halt schon ganz geil unterwegs und es sind so diese typischen, die hängen nicht sofort wieder unten drin. Ja. Ich meine, klar, was für mich relativ sicher ist, auch wenn ich mich da jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, ist aber Augsburg. Augsburg ist fällig. Ich bin, auch wenn die momentan nicht auf dem Abstiegsplatz stehen, aber ich sehe Augsburg wirklich, Finn Dahmen, very sorry, ich hoffe, die schaffen es, weil er es auch verdient hat, erste Liga zu spielen und so, ne? Aber das, die sind auf jeden Fall für mich safe schon so ein Kandidat und Köln muss halt einfach schauen. Ich glaube, Gladbach wird auch nicht unten reinrutschen, so, weißt du? Eben. Also auch die werden nicht oben dabei bleiben, aber die werden auch nicht unten reinrutschen. Und Mainz gammelt sich auch die Punkte immer so, ne? Also das ist, glaube ich, jetzt, naja, für mich auch nicht zu weit, bei denen will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir sind jetzt hier nicht der Fußball.
Bei Mainz lehne ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster. So wie die derzeit spielen, plus die ganze Verletzungsmiserie, die man halt hat. Auch schwierig auf jeden Fall. Aber zu Mainz kommen wir nachher später noch zu sprechen.
Okay.
Lass uns mal noch, du hast eben schon den Aufsteiger oder einen der Aufsteiger angesprochen, nämlich Heidenheim. Ja, halt, du hast keinen der beiden Aufsteiger angesprochen direkt, aber Heidenheim wollen wir jetzt drüber sprechen, die eben Aufsteiger sind, die jetzt am Wochenende verloren haben im letzten Sonntagsspiel, 2-0 bei der Eintracht aus Frankfurt verloren. Und eine Situation von Kevin Müller ist natürlich im Gedächtnis geblieben, dieser verursachte Elfmeter dort gegen Omar Marmoush. Also ich finde es erst ein bisschen komisch, dass Müller dort eigentlich eine okaye Grundposition hatte, aber dann halt super spät erst losstartet. Also wir haben dann diesen Steckpass auf Marmoush, der super gespielt war, wie ich finde. Der Heidenheimer Verteidiger grätscht dort so ein bisschen daneben, erwischt den Ball nicht und dann startet Müller erst los. Also weiß nicht, ob er da vielleicht ein bisschen eher hätte noch, also einfach ein bisschen spekulieren hätte können, so dieses Näschen haben, ne, schon eher loslaufen und dann, geht er halt mit dem Bein voran irgendwie den Ball, dann bist du ja, finde ich, eher mal tot als Torhüter, ne, dann
Das ist, finde ich, eher so das. Natürlich, Kette steht voll hoch. Ich glaube, das ist auch für, also in dem Moment, wo der Ball dann auch reingespielt wird, ist der Platz relativ groß. Er muss rauskommen schon, finde ich schon. Natürlich mit beiden voraus. Also in dem Moment verbleiben bringt nichts mehr, weil der Stürmer geht 1-1 und das ist zentrale Position. Und aber ich tue mir jetzt wirklich schwer, da zu sagen, da hätte er früher kommen müssen. Ich weiß nämlich nicht wann. Also ich habe mir es auch noch 5-mal angeguckt und ich habe dann wirklich gedacht, wann hätte er dann genau kommen müssen? Also was hätte das für einen Unterschied gemacht? Weil ich glaube, der Kontakt hat der Stürmer schon eins vorher gehabt. Der hat auch schon eins vorher abschließen können, meine ich. Aber na, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wann er hätte kommen sollen, aber viel früher hätte kommen können auch. Ne?
Also den Kontakt hatte der Stürmer, also hatte Marmoush vorher nicht, wie der Heidenheimer Verteidiger rutscht dort über den Ball drüber. So. Also da hat mich halt schon gewundert, dass Müller ist ja erst losgelaufen, als sehr, sehr klar war, dass Marmoush dran ist. Also als der Verteidiger drüber gegrätscht ist und den Ball nicht ganz getroffen hat, stand Müller noch. Und dann wirklich erst, als der Ball so an diesem 16er Halbkreis war, dann ist er erst wirklich losgelaufen. Also,
ja Ball rutscht unglücklich auch unter der Grätsche durch. Ne? Also ja, das genau. War ganz, ja. Ganz kurzer Moment, ganz kurzer Moment, wo er dann vielleicht gedacht hat, okay, soll ich nicht, okay, ich soll jetzt vielleicht doch. Und dann, ja, weil ich glaube, dass er besser bedient gewesen wäre, wenn er weggeblieben wäre, wenn der den weggegrätscht hätte. Grätscht er den weg und der Ball rollt hinten zum anderen Stürmer und er ist schon am Rausrennen, hat er ja auch gar keine Chance mehr. Deswegen hat er vielleicht, ich weiß es nicht. Also das war so eine voll intransparente Szene. Also da weiß ich nicht so genau, was damit anfangen
kann. Kann er
soll.
Da vielleicht auch, also ich bin halt immer kein Freund davon, in solchen 50-50-Situationen mit dem Fuß hinzugehen oder irgendwie dann versuchen, einen großen Block reinzurutschen, weil, also bin ich kein Fan von mit dem Fuß und mit einem großen Block reinzugehen, weil stellst du immer diesen großen Block dann oder setzt du ihn einmal, dann ja, kriegst du halt in den Fuß oder das Bein gar nicht mehr so schnell eingezogen, wie vielleicht, wenn du mit der Hand hingehst, dann die Hand noch zurückziehst und das merkst du, ich komme überhaupt gar nicht ran. Weil der Stürmer will ja nichts anderes als vorbeilegen, einfädeln und Pfiff, so hat man ja schon gesehen.
Ja, also ich glaube, du musst schon einen Dachschaden haben dann, wenn du da jetzt mit den Händen vorausgehst. Da musst du halt schon nicht. Ich glaube, der hat den auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Teuter, so, der geht mir schon so Richtung Giekiewicz oder Fährmann oder so auch, ne, wo du wirklich alles tun kannst bei ihm. Kannst du, also, das glaube ich schon, aber es ist halt verrückt, da jetzt einen Ballangriff zu machen, mit den Händen voraus, mit dem Gesicht, Vollsprint, Stürmer und so weiter, wo dann vielleicht auch die koordinativen Dinger gar nicht mehr so passen, weil der ist ja im vollen Lauf, dass er da vielleicht keine Lust hat auf irgendwie Unterkiefer, Fraktur oder so, ist mir
schon... Wir hatten es ja letzte Woche auch mit Niederlanden, hatten wir auch hier schon besprochen, als der Keeper dort von Waalwijk dort ins Krankenhaus musste mit... eine Kopfverletzung, hat sich an gar nichts mehr erinnern konnte. Von daher, ja, gebe ich dir recht, natürlich, aber...
Ist auch dann oftmals so, glaube ich, also das merkst du gerade bei uns, also gehobener Amateurbereich so ein bisschen, wenn einer mit Händen vorausgeht, dann ist es schon, da hat der Stürmer auch Respekt auf einmal. Mhm. Das ist anders, wenn der mit den Füßen vorausgesprungen kommt, weil Hände voraus oder Gesicht voraus ist dann nochmal so, oh, ist der komplett, ist der verrückt oder so. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Im Bundesliga-Business, glaube ich, aber macht das jetzt keinen großen Unterschied, meine ich. Das weiß ich nicht, ne? Also bin ich zu weit weg.
Ja. Aber ich fand es ja trotzdem krass, dass er dann so entschlossen, ja, regelrecht schon überstürzt mit den Füßen dann voraus dort hingeht. Weil wir hatten dann auch später nochmal eine Szene, in der Müller dort auch ähnlich, Stürmer lief dann auch auf den Tote drauf zu, auf ihn. Und dann hat man halt gesehen, wie Müller ziemlich lange einfach stehen blieb, gewartet hat, war auch wieder eine ähnliche Distanz, sogar noch ein bisschen weniger Druck vom Stürmer aus und dann, ja, will er sich auch wieder vorbeilegen und Müller geht dann eben mit der Hand halt runter, weil er halt dann nur noch sozusagen eher abkippen musste, abtauchen musste und klaut den Ball dann vom Fuß des Stürmers, also will heißen, er hat ja trotzdem schon die Werkzeuge theoretisch parat, um solche Situationen auch zu lösen, auch wenn jetzt hier ein bisschen mehr Tempo drin war, aber ja, dann
ja, bin ich dabei. Also er hat auch dieses gewisse Maß an Präsenz, ne, das er mitbringt. Ist für mich jetzt so anders als so ein Renault zum Beispiel, ne, was das Körperliche angeht. Aber es wundert mich, dass du nicht das zweite Tor angesprochen hast, muss ich sagen.
Ja, hatte ich auch als überlegt, das Tor von Ansgar Knauf. Ne? Also wir haben dort die Situation, in der Frankfurt dort zentral vorm Tor ist, den Ball dann nochmal links rausspielt aus Stürmersicht auf Ansgar Knauf. Und ja, Müller steht ja, finde ich, gar nicht so weit oder eigentlich gar nicht richtig positioniert. Also er könnte eigentlich viel, viel tiefer stehen, wie ich finde. Also ein Steckpass wäre jetzt dort erstmal gar nicht möglich gewesen dort.
Ja, hat es schon voll vergessen. Also der steht zu hoch, schiebt nicht, der passt seine Position nicht mehr richtig an. Läuft ja rechts, langsam, links, aber Dafür, dass der Winkel jetzt nicht der alleroptimalste ist, natürlich ist es gut, ein Rechtsfuß auch von links, ne? Also dass er halt wirklich kommt und kann mit der Innenseite alles machen. Aber der vergisst mir da nach hinten zurückzulaufen, so ein kleines bisschen. Mhm. Beziehungsweise auch seine Position einfach auch nach hinten anzupassen.
Also läuft ja gar nicht so diesen Halbbogen, ne? Ja. Sondern geht er eigentlich noch quasi straight rüber, parallel zur,
ja, genau,
zur 5 Meter, beziehungsweise zur Torlinie dort.
Ja, ja.
Ja, fand ich auch ein bisschen komisch, die Situation.
Ah, sagt halt mein Torhüter auch immer so, hey, ja, du redest da immer so viel von fallen lassen und so, aber in der Situation geht es so schnell, da bin ich froh, dass ich noch die 2-3 Meter rüber mache. Mhm. Ja, auch, ne, ich will das gar nicht von der Komplexität jetzt einfach irgendwie abmindern oder irgendwie sowas. Vor 5 Jahren war es noch so, dass die aus dem Winkel noch draufgeschoben haben. Also, dass sie nicht rübergelaufen sind, sondern dass sie noch probiert haben, irgendwie so wild drauf zu rennen oder irgendwie sowas. Und mit den Füßen voraus, obwohl sie noch 8 Meter vom Schützen weg waren. Aber
Grüße an Tim Wiese. Ne?
Zum Beispiel. Oder Roman Weidenfeller hat auch so einen Knacks gehabt. Ne? Mhm. Da gab es so ein paar noch so, auch bei Simon Jentsch und so, war auch verrückt. Aber in dem Moment war es schon so, dass ich gesagt habe, da hätte er vielleicht noch einen Meter zurück machen können. Mhm. Ähnlich wie... wenn wir gerade im Thema drin sind, ähnlich wie Robin Zentner bei der Flanke am Freitag. Das ist ein Kopfballtor, ich glaube, es war 1-0. Genau. Der bleibt da einfach nur stehen und springt noch hoch und kann der locker sich nach hinten fallen lassen. Aber das sind ja wirklich Themen, die wurden in der Podcast-Folge 1 besprochen. So, wenn ein Kopfball kommt, dann geh doch bitte weg. Also dann steh nicht einfach da, sondern geh einfach weg. Also das war jetzt für mich ganz klar zum Beispiel.
Also weggehen im Sinne von hinten fallen lassen, genau, die Reaktionszeit maximieren.
Genau, und da war auch was drin. Ja, also,
absolut, dann lass uns gleich mal da reinschauen. Also wir haben dort dieses Freitagabendspiel, Gladbach gegen Mainz. Wir haben die Szene zum 1-0, einen Gladbacher Angriff mit der rechten Seite. Flanke wird reingegeben in den Richtung Elfmeterpunkt. So 10 Meter vom Tor kommt dann Florian Neuhaus reingelaufen, köpft den Ball aufs Tor und Zentner. Es war wirklich ja glasklar, du kommst nicht an den Ball. Das war jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie entscheiden musstest, komme ich vielleicht hin, gehe ich vielleicht noch hin, keine Ahnung.
Oh,
war überhaupt gar nicht gegeben. So, Zentner bleibt halt 3 Meter vor seinem Tor stehen, 2,5, 3 Meter.
Und der dann macht sogar noch einen Schritt nach vorne.
Genau,
also der kommt sogar noch nach vorne. Also
absolut.
Und der hätte ihn sogar halten können, ne?
Ja, absolut. So, ne? Also, genau. Das war jetzt kein wuchtiger Kopfball wie irgendwie so Didier Drogba gegen Bayern Finale daheim 2012 oder so.
Ja.
Sondern das war jetzt auch ein Kopfball von Florian Neuhaus. So, der guckt gar nicht richtig hin. Er trifft ihn, glaube ich, gar nicht richtig.
Gar nicht, und
dieses Einspringen von Zentner ist halt auch wieder so ein Ding. Das ist halt sein Trademark, macht er halt irgendwie immer so. Kriegst du wahrscheinlich auch nicht mehr aus ihm raus. Aber dieses Einspringen war hier, finde ich, mal exemplarisch. Also man sieht halt in dieser Zusammenfassung vom Sportstudio, wie hat alle Szenen, haben wir euch wieder hier verlinkt, in den Shownotes, Hörer und Hörer, da könnt ihr euch alles nochmal parallel dazu anschauen, sieht man diese allerletzten Einstellung nochmal, wo dann quasi so diese Draufsicht von Flo Neuhaus nochmal ein bisschen besser ist, wie Zentner reinspringt und dann gar keine Balance hat. Und wir sehen ja eigentlich, dass Zentner sich mit dem Ball fern Bein abdrückt, also quasi nicht mit dem nicht mit seinem rechten, wo der Ball dann auch letztlich hingeht in die Ecke, sondern eher mit seinem anderen Bein und halt, also wenn man dafür von Abdrücken reden kann, weil er gar keine Zeit hat. Also es war eine total, also eine typische Szene, also so springt er wieder in diesen Ball hinein, als gäbe es keinen Morgen und dann.
Ja, geht für mich aber in die Kategorie taktisch so viel falsch, dass du es technisch auch nicht mehr retten kannst, finde ich. Also ich finde schon, dass er da jetzt technisch sehr wenig noch hat machen können, weil einfach taktisch die Grundposition einfach schon richtig schlecht war.
Ja, absolut,
Und das war schon ein Brocken, auch das zweite Tor.
Aber guck mal, wenn du schon keine gute Position hast, dann muss ja wenigstens deine Technik gut sein.
Ja, wenn
deine Position nicht gut ist, dann wenigstens gut. Also weißt du, das.
Ja, aber aber in dem Moment, der steht so weit vorne, wie soll da dann noch die Technik, wie soll er da dann noch einen Fuß hinsetzen oder irgendwie sowas, wenn er sich schon die 2 Meter mehr Zeit nimmt oder 3 sogar.
Indem er vielleicht gar nicht erst in diesen Ball reinspringt.
Ja.
Also, weißt du, also er macht ja immer wieder diesen Auftaktsprung, schwingt ja mit den Armen nach hinten und kommt dann halt auch noch. Also
Manuel Neuer gefällt das.
Ja, Timo Horn auch.
Manuel Neuer gruselt, was war ein Gruseln? War auch irgendwie so.
Das war, glaube ich, Facebook damals, das alte.
Facebook oder MeinVZ oder StudiVZ?
Ja, stimmt, genau.
Gruseln. Ja. Ich weiß gar nicht, da hat ihn gegruselt vielleicht. Ja, aber tatsächlich.
Aber durch diesen Auftragssprung hat der Zentner noch viel, viel weniger Zeit als ohnehin schon, um in die Aktion zu kommen. Also ausschlaggebend war es natürlich die Positionierung, ne? 2 Meter weiter oder 2 Schritte weiter hinten, hast du mehr Zeit, kannst eher noch vielleicht reagieren. Aber so ist es halt,
Ja, bin ich dabei, voll.
Bin kein Fan davon, weil es bei, also fair enough, Zen hatte dann trotzdem auch im Spiel noch 1-2 Situationen, der auch mit einer ähnlichen Technik die Bälle dann gehalten hat, weil das Timing ja einfach auch perfekt war. und der Ball vielleicht ein bisschen körpernäher war, hat auch dann gut gehalten und so weiter, hat das Spiel dann lange auch ausgeglichen gehalten, beziehungsweise hat sogar noch die Führung für Mainz lange noch festgehalten, bis dann eben dieser Fernschuss von Joe Skelly kam, in der zweiten Halbzeit, also ja. und da hieß es ja auch erst, ja, Traumtor, und ich dachte auch die ganze Zeit, okay, voll geiles nicht. Tor, und dann sehe ich halt diese Draufsicht von Joe Skelly, wo man dann auch Zentner so quasi perfekt sieht, und auch da wieder der Schuss kommt, er springt wieder bis sonst wohin, die Arme sind irgendwo, und auch, finde ich, null Körperspannung gehabt in der ganzen Aktion.
Die Körperspannung fehlt, die Überzeugung fehlt halt auch so, dieses, hey, komm, was ist mit dir, schieß doch nicht aus 30 Metern, bitte lass es, ich bin Bundesliga-Torhüter und ich komme da jetzt in den Abdruck und hol den, so, ne, also das Gespring, das ist für mich so wie im Training beim Torschuss so den 20. Ball, wo du eigentlich keine Lust mehr hast, aber du springst halt trotzdem noch irgendwie, so irgendwie, aber das geht vielleicht auch auf dieses Thema Körperspannung und so, ne, aber ne, tatsächlich finde ich auch, also finde beide Tore, wenn Dreier war wichtig gewesen für Mainz in dem Moment.
Sowieso.
Ja, also,
und 3 Punkte ist immer wichtig, ne?
Ja.
Also da würde ich jetzt Zentner schon einen Vorwurf machen. Ich war mir erst nicht sicher, ob der Ball vielleicht irgendwie abgefälscht war oder sowas, weil es ja wirklich sehr, sehr komisch aussah, wie Zentner dort versucht hat. Also er war ja schon echt krass im Hohlkreuz. Also fällt er eher ein Stück nach hinten so, ne?
Ja.
Wie er dort so zum Ball geht. Hat mir auch null gefallen.
Dafür war die Distanz zu groß. Also ja, die Distanz war für mich so, der war einfach nicht ready so, der hat einfach nicht gedacht, dass der Ball da jetzt geschossen wird und danach ist halt einfach was Komisches passiert, auch im ganzen Ablauf oder so bei ihm, ich weiß es nicht. Also das war schon...
Sollte er dringend, finde ich, dran arbeiten mit seinem Torwarttrainer, mit Kunert dort zusammen, weil das sind halt diese technischen kleinen Feinheiten, die du, glaube ich, eher noch rauskriegst. Gerade sowas, ne? Wenn der Schuss kommt, bleib bitte einfach stehen und versuch nicht irgendwie... Also ich glaube bei Zentner manchmal, dass er... zu viel will in manchen Situationen. Er liebt es halt so zu fliegen. Er dann hier sich drauf eingestellt hat, jetzt kommt auf jeden Fall ein Ball, der schlägt halt hinten im Knick ein, den fische ich jetzt raus, hatte vorher schon gute Situationen drin.
Ja, genau. Einfach, das ist so ein Ball, wo du so klassisch so mit zwei Fäusten einfach fangen, glaube ich jetzt nicht, aber so mit zwei Fäusten oder so ist, glaube ich, sowas ganz gut klärbar auf dem Niveau.
Ja. Mit den Skills. Ja. Sollte er auf jeden Fall drin haben, das Ganze. Lass uns mal noch auf sein Gegenüber schauen, auf das 2:1 der Mainzer. Durch Barkok, der sich dort nach einem sehenswerten Angriff dort durchtankt. Da war ich mir ein bisschen unsicher, ob Moritz Nikolas sich ein bisschen eher hätte rausschieben können. Also wir hatten da die Situation, dass Barkok recht lange am Ball ist, lostribbelt und von Rocco Reitz dort, überragender Name, muss man sagen, dort die ganze Zeit verfolgt wird, der die Innenbahn zugemacht hat. Natürlich ist es immer richtig, ne? Gibt dein Verteidiger die Chance einzugreifen, versucht dann ihn irgendwie stören zu lassen, versucht den Abschluss herauszuzögern. Aber es war dann so, dass das Barkok schon quasi an dieser 5-Meter, an diesem 5-Meter-Eck dort zum Abschluss kam. Und ich glaube, wenn Nikolas dort einen Schritt weiter noch vorschiebt und den, quasi die Distanz zum Schütz noch verkürzt und den Winkel auch spitz macht, dann kann er den Ball eher blocken, weil sowas so ein bisschen so, ja, schießt er dann über deinen Kopf drüber oder an deinem Oberarm, der Schulter dort vorbei.
Ja.
Also einfach ein bisschen mehr Kevin Müller, so ein bisschen mehr Giekiewicz, also ein bisschen mehr draufschieben, so wäre vielleicht da die richtige Option gewesen, oder wie siehst du das?
So ein bisschen Glaskugel ist es gerade, also was ich halt schon finde, ist, dass der Ball ist richtig geil gespielt und dann, du merkst halt dann, dass Rocco Reitz so Meter für Meter irgendwie so ein bisschen näher kommt und kommt dann auch noch tatsächlich dran und Barkok gibt ihm da wirklich nochmal so richtig eine mit, brutal hohes Niveau, auf dem Level dann noch einen, den Körper so mal reinzustellen und sagen, hey komm, jetzt lass mich, ne, also dieses so wie so Ungeziefer loswerden wollen und danach noch dieser Abschluss auch gleich, also fand ich erstmal brutal gut.
Ja.
Ne? Aber da, ich finde nicht, dass er da raus muss, weil ich einfach glaube, dass er davon ausgegangen ist, dass Reitz einfach in dem Moment, wo er so weggecheckt wird, dass er als Sechster seinen Fuß reinbekommt und dass er einfach sich in diesen Trouble einfach nicht einmischen wollte, weil ich glaube, ich ja schon von Weitem gesehen hat, ey, okay, der kommt, Rocco kommt näher, er kommt näher an ihn dran, er kommt näher an ihn dran und zack, peng, habe ich tatsächlich gedacht, okay, jetzt hat er ihn, ne? Das glaube ich auch, dass Moritz Nikolas das gedacht hat, als er dann so zu Grätsch ansetzen will und Barkok ihm einfach so nochmal eine, so ihn einfach abschüttelt. Und der setzt ihn halt brutal drüber.
Ja.
Ne, hier, Moritz Nikolas geht in Anführungszeichen vorbildlich, macht unten die Tür zu, so dass halt unten wenigstens nichts durchkommt. Ne, aber irgendwas muss er ja irgendwann machen. Da zu sagen, noch einen Schritt drauf oder so. Hätte das gemacht, hätte ich es gefeiert. Jetzt, wo er es nicht macht, finde ich es auch nicht schlimm. Aber natürlich hätte er den Schritt auch machen können. Ist voll so, weiß nicht. Ja.
Auf der anderen Seite, wenn er den Ball dann hält oder Rocco Reitz klärt den Ball, feiern wir ihn wahrscheinlich hier an der Stelle und sagen, hey, gut die das Nerven bewahrt, gut cool hingeblieben.
Geblieben ist und so, ne? Und richtig, genau, ja. Und der Winkel hat eh nicht gepasst zum Druck machen und keine Ahnung, ne?
Es war halt nur, als ich es dann direkt gesehen habe, schon im Live, in der Live-Einstellung damals, also am Freitag.
Damals.
Dazu mal dachte ich halt auch so, ja, ah, also war ich ein bisschen unentschlossen, ne? Aber ja, wie du schon sagst, dieses Niveau, was Barkok dort hat in der Situation, ist halt brutal, wie er dort stabil bleibt, diesen Abschluss dann noch so ins lange Eck reinsetzt mit links.
Genau, das ist ja auch, er hat ihn ja auch auf dem linken, er kann ja gar nicht mit dem rechten nehmen. Also wenn es jetzt so wäre, okay, rechter Fuß, er kann den ja noch schön aufs lange Eck ziehen oder irgendwie sowas, da macht er vielleicht nochmal Druck. Aber ich glaube, da, wo er abschließt, ich glaube, der schließt sogar im Fünfer weiter außen ab. Also er schließt quasi außerhalb von der Fünfer-Ecke ab, glaube ich sogar. Und entsprechend nehme ich den Nikolas da raus. Aber ja. Insgesamt glaube ich, dass der es ganz gut macht, ne? Also, dass
ich wollte auch gerade sagen, genau, also das hätte ich auch erstmal so nicht, für Möglichkeiten geht jetzt zu viel, aber erstmal dann nicht, dass nach diesem Ausfall von Jonas Omlin, schon drüber gesprochen, amtierender Kapitän gewesen oder neu gewählter Kapitän jetzt vor der Saison, dass er da den erstmal so eine Leistung zeigt, dass man jetzt nicht sagt, es lag auf jeden Fall am Tor, oder dass man da jetzt nur einen Punkt geholt hat oder dass man da jetzt irgendwie gegen wen auch immer da verloren hat. Also gefällt mir schon ganz gut, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass er mit Olszewski, der natürlich irgendwie verletzt war, aber der hat ja trotzdem letztes Jahr auch schon gespielt bei Gladbach und das auch gut gemacht hat, dass er trotzdem erst die Position auf der Bank erstmal nur inne hat. Also von daher, an Torhüter liegt es erstmal nicht.
Nee, erstmal nicht. Und so ein Spiel musst du halt, glaube ich, auch gewinnen an Gladbacher Stelle. Ja. Gegen Mainz, daheim, freitagsabends.
Ja.
Da kannst du gemütlich nach Düsseldorf abends gehen, einfach so in die Kneipe, Bierchen nehmen, Samstagabend und dir ganz gemütlich Bundesliga angucken. Und sagen, okay, sollen die doch jetzt erstmal machen. Wir haben gestern einen Dreier geholt zu Hause, ne? Da kann man schon mal irgendwie in die örtliche Kneipe einfach gehen und kann sagen, so, oder wir gucken uns jetzt mal ganz gemütlich an, was hier jetzt passiert, 15:30
Uhr. Ne? Ja. Und dann hat Gladbach jetzt das nächste Highlight wieder vor der Brust. Nach der Länderspielpause spielt man dann in Köln. Mal sehen, wie es dort eben weitergeht, aber das werden wir auf jeden Fall auch weiterhin beobachten.
Aber das ist ja insgesamt ein Highlight, ne? Köln, Gladbach. Das ist absolut. Schon so, also.
Schön zum Sonntagabend, also Sonntagnachmittag, ja.
Okay, muss Gladbach auf jeden Fall. Aber da ist wieder so ein Spiel, wo sie müssen, aber halt auswärts in Köln, Derby, bam. Ja. Nice, werde ich gucken.
Ja, schon. Freue ich mich auch drauf. Ja. Am Sonntag, am 22. kommt das Spiel dann auf der Zone, wenn man das Zone dann hat. Lass uns mal noch weiterschauen zu einem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Union. Ja, du hast Frederik Rönnow vorhin schon mal kurz angesprochen, aufgrund seiner körperlichen Präsenz. Wir reden jetzt natürlich über dieses 1:3, dieses Fernschusstor von Nico Schlotterbeck, was sehr, sehr sehenswert war, aber ich würde da Rönnow auch nicht komplett rausnehmen. Also erstmal, weil er dran war, so.
Und, der war ja dran, also kann er ihn auch halten.
Dieses alte Oli Kahn-Ding, also der damals, das war da irgendwie zur WM 2010, da hat, was war denn das? Da hat, glaube ich, Holland hat er gespielt, genau. Da hat Giovanni van Bronckhorst, hat er so ein Ding, der Linksverteidiger damals, das Ding aus über 30 Metern mit links auch oben rechts in den Knick eingeschweißt, als gäbe es keinen Morgen. Und der Keeper, das war damals, glaube ich, Muslera von Uruguay, kommt noch so ganz leicht an den Ball dran, übergegriffen, was natürlich damals die Paradedisziplin von Oli Kahn war, zu seiner aktiven Zeit so.
Ja, voll.
Dabei schickt er genau im Kreuzeck ein und Oli Kahn sagt so, ja gut, er war ja dran, also wenn man dran ist, kann man ihn auch haben. So.
Aber, ja, also Signature-Move auf jeden Fall.
Was halt, finde ich, im Kern richtig, aber er sagte halt, für solche Situationen, da trainierst du halt als Torhüter dein ganzes, die ganze Woche oder dein ganzes Leben lang, ein bisschen größer zu machen, dass du solche geilen Dinge halt hältst, wenn du noch dran bist, dieser kleine Tick vielleicht, den Ball noch dann drüber zu lenken. Ich habe da auf jeden Fall damals sein Credo verstanden und es ist halt trotzdem so, also mit ein bisschen mehr Glück halt.
Also man muss auch da gucken, okay, warum und why ist es so passiert, auch hier sage ich, der kommt auch gar nicht gut hin, der war auch nicht fertig, nicht ready, der hat nicht damit gerechnet, dass da jetzt, gibt ein Bundesliga-Torhüter so Klassikerübung auf dem Knie, also aus dem Kniestand raus, einen Fuß setzen, springt er dir von einem Eck ins andere, 1000%, aber wenn du halt nicht ready bist, und der war da, glaube ich, auch nicht fertig einfach und hat das auch nicht auf dem Schirm gehabt, so auf dem Radar, ne, dass das so passieren kann.
War auch, glaube ich, ein bisschen verdeckt der Ball, also ich glaube, Toussaint war das, der dort noch mit reingesprungen ist, er hat versucht, halt diesen Ball dort noch irgendwie zu klären als Eingesprungener sozusagen, oder nee, Leiduni war es, glaube ich, da reingesprungen ist, noch kurz vor Schlotterbeck. Aber man sieht es dann auch, finde ich, in dieser Hintertorperspektive ganz gut, wie Rönnow dort erst diesen Auftakt-Tor macht, relativ klein, nicht ganz so extrem wie bei Zentner, völlig okay, also war jetzt nicht so schlimm, aber dann aus diesem Sprung heraus aufkommt mit so einem ultra kleinen.
Kein Abdruck, das ist kalt, da ist kein Dampf.
Ja, genau, also genau. Das ist so, war dann eben auch nicht so richtig ready, wie du sagtest, ne?
Ja, glaube, wenn da der Kopf dann nicht so richtig bei der Sache ist, dann passiert das so, weil du siehst auch die Hinterperspektive von Schlotterbeck, also wo Schlotterbeck, wo man ihn von hinten sieht, da sieht man, dass der Ball auch erst richtig, richtig gefährlich wird, als Renault nochmal dran war, ne? Also dann schlägt er ja richtig ein.
Genau.
Davor war er einfach so ein bisschen über halb hoch gefühlt, ne?
Ja, genau.
Deswegen, klar, ist ein Brett. Ich finde auch solche Tore geil. Die haben ihre Berechtigung, die müssen irgendwo sein. Erst recht, wenn es dann in so einem Stadion ist und dann wird ein Spiel gedreht durch sowas und so, finde ich immer cool. Also jetzt no front an Union oder so, aber die finde ich schon geil, aber das ist vermeidbar. Und Renault, Abdruck ist insgesamt, glaube ich, auch nicht so Renault-Parade 3000, also Paradedisziplin 3000. Ich glaube eher, dass der eher so 1-gegen-1 Stellungsspiel und so weiter, sehr, auch sehr aggressiv auch im Raum ist und so, sowas macht er richtig gut. Aber so
wo Abdruck, er dann wirklich gerade von seinem Tempo eben lebt, ne, wenn er dann vorschieben kann, genau, draufgehen kann.
Ja, genau, also diese Beinarbeit auch und so. Klar, es hat auch Abdruck viel mit Beinarbeit zu tun, aber ich glaube, wenn der Kopf nicht dabei ist, dann kommt der Körper da nicht dahinter, ne? Da hast du da keine Chance, kannst da nichts machen.
Ja, und dann ist auch dieser Abdruck auch so ein bisschen saft- und kraftlos, hätte ich beinahe
gesagt. Ja, genau, genau.
Weil er eben einfach nicht schnell genug fertig geworden ist. Aber ja, so ist es halt manchmal im Torwartspiel. Es sind halt diese kleinen Details, aber die spielen dann eben eine recht große Rolle.
Würde ich schon sagen, ja, ne? So ist das.
Aber dann würde ich sagen, geht es dann trotzdem weiter für Union, auch wenn man jetzt das 7. Pflichtspiel in Folge verloren hat. Das ist eben das Schöne. Im Fußball geht es dann immer weiter, auch wenn man jetzt erstmal eine Woche hat, da jetzt erstmal keine Bundesligaspiele sind oder Champions League-Spiele anstehen. Mhm. Das ist ja erstmal. Darum geht vielleicht das Ganze aufzuarbeiten und einfach daran zu arbeiten, was in den letzten Wochen so bei Union passiert ist.
Ja, ja. Genau. Also da haben sie jetzt Zeit dafür. Ich weiß gar nicht, haben die viele Nationalspieler? Ich bin mir gar nicht so sicher.
Renault wird auf jeden Fall mit zur dänischen Nationalmannschaft fahren. Hat ja Kevin Behrens ist nominiert worden, Robin Gosens ist mit dabei. Also da gibt es schon einige, die jetzt da mitfahren, aber auch ganz, ganz viele, die einfach da bleiben und die Zeit nutzen werden, denke ich,
Ja, hoffentlich. Ist ja immer voll schlimm, wenn du dann in so einer Krise bist. Auf einmal hast du so 15 Nationalspieler, die alle komplett lost irgendwo anders auf der Welt unterwegs sind.
Ja.
Deswegen ist es, glaube ich, immer ganz geil, wenn du gar nicht so viele Nationalspieler hast und kannst sowas wirklich tatsächlich aufarbeiten. Ne? Mhm. Aber dann sind sie halt auch dann irgendwie wie Gerassi. Was Gerassi zum Beispiel für einen Landsmann? Oh, ganz, ganz weird.
Ich glaube, Kamerun ist Gerassi, glaube ich.
Sicher? Nee, ich glaube so Niger oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Nee, Guinea.
Oder Guinea, ja.
Genau. Geboren in Frankreich, aber
ja, also spielt das
für
dann
die
auch so,
Guinage.
Dann auch irgendeine Afrika Cup Quali oder so wird er halt jetzt auch spielen.
Im Januar kommt dann ja eben, oder zum neuen Jahr ist dann eben der Afrika Cup.
Ah, okay.
Findet ja wieder statt im Januar, Februar, wo Stuttgart dann ihn auf jeden Fall nicht mehr im Kader haben wird. Aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Müssen wir jetzt nicht drüber uns unterhalten, aber da freue ich mich irgendwie auch schon drauf. Worüber wir uns auf jeden Fall auch noch überhalten müssen oder unterhalten sollten, sind die beiden Elfmeter, die Manuel Riemann gehalten hat am Wochenende gegen RB Leipzig. Also ich habe über die Arbeit Karten gewonnen, haben das Spiel angeguckt.
Komm.
Ja. Hi. Und der Typ hat echt eine krasse Ausstrahlung, ne? Also ich saß so recht nah am Spielfeldrand, so Reihe 7 oder so. Es ist schon geiler Typ irgendwie so. Also wie er seine Leute dort coacht und ich will nicht sagen, jede Szene irgendwie dort so lebt, als wäre es irgendwie die letzte. Aber das war schon geil irgendwie. Also.
Ja, also erstmal glaube ich, dass er durch und durch einfach diese Aura auch in der Zwischenzeit hat, dass sich einfach jeder komplett einkackt, wenn er gegen den zum Elfmeter gehen muss. Also jeder. Ich sage, es gibt so ganz wenige Spieler auf dieser Welt, die sich nicht einkacken, wenn sie gegen Manuel Riemann Elfmeter schießen. Entweder weil sie ihn nicht kennen, weil sie nicht die Quote kennen. Oder ich weiß es nicht. Also da muss auch sagen, bei dem hat jetzt relativ viel gepasst am Wochenende. Werden wir nachher auch noch drauf kommen. Outfit hat voll gepasst, Haare top und so. Der Typ, der stand auch da wie eine Eins, so, ne? Da kann man auch mal Respekt haben.
Einfarbiger Trikotsatz oder Trikot-Kit, so, ne? Alles hellblau, genauso muss das aussehen. Ja. Wenig Firlefanz im Trikot. Du hast die Quote jetzt schon angesprochen. Also ja, in der Bundesliga hat er jetzt seine Elfmeter 10 und 11 am Wochenende gegen sich bekommen. Es sind 22 und 23 und insgesamt hat er 11 gehalten, also fast 50%, also 47,8% hat er gehalten. Das ist schon mal krass und seit dem Bundesliga-Aufstieg von Bochum im Jahr 2021 hat er 6 Elfmeter gehalten. Das ist mindestens doppelt so viel wie jeder andere aktive Torhüter in der Bundesliga. Das ist schon krass. Also, Schon ja, irgendwie ist, geiler Typ. So. Ist das ist
krass, geiler Typ. Hat jetzt aber nicht so die Aktionen im Spiel gehabt, finde ich jetzt. Ich
glaube, hat natürlich nur einen Kopfball von Paulsen, der dort gehalten hat. Weil AB
genau, das war die Aktion.
Nicht zwingend war, genau. Also AB war jetzt auch generell nicht zwingend in dem Spiel, so muss man auch dazu sagen, weil Bochum auch sehr, sehr tief stand. Aber ich fand da trotzdem, bei Riemann hast du halt gesehen, also viele Flanken, die halt reinkamen, hat der Typ immer wirklich weggefangen, abgefangen, weil er eine gute Positionierung hatte und dann halt die Dinger einfach weggeholt hat. Und das ist halt, das ist genau das, was du halt brauchst, als Mannschaft, die halt hinten drin steht, tief steht, dass du auch einen Keeper hast, der auch hinter der Kette diese Bälle dort, die zwischen, ja, eben Torhüter und Abwehr dort geschlagen werden, dass man dort einfach präsent ist. Und das ist war halt wirklich brutal. Also das hat mir richtig gut gefallen. Nicht nur wegen seiner gehaltenen Elfmeter so.
Ja, also erstmal glaube ich, dass es von RB auch so dieses typische Champions-League-Blues-Ding war. So, erst spielst du City und auf einmal spielst du dann Bochum. Wie langweilig ist das jetzt? Ne? Aber nichtsdestotrotz, Manuel Riemann top gewesen. Das ist schon crazy mit den Elfmetern. Aber ich muss auch sagen, das ist mir dann, und da sind wir jetzt vielleicht nicht so einer Meinung, aber das ist mir dann, ich gucke dann die Kicker-Aufstellung des Tages oder was weiß ich was hier, die Elf des Spieltags. Und das ist halt Riemann, der Torhüter, weil er zwei Elfmeter hält. Ja, aber zum Beispiel Nübel hat jetzt für mich eher ein Spiel entschieden mit seinen 5-1 gegen 1 Situationen. Ja,
gegen Mamouche, ne?
Thomas, genau. Einfach eine nach der anderen. Das war ja auch so wie Scheibenschießen, ne? Wo es auch eins, wo es auch das Spiel durchaus hätte entschieden werden können. Das war nicht so, dass es da 3-1 für Stuttgart stand in der 96. oder irgendwie sowas, ne? Ich finde es natürlich geil, ich finde es auch top. Aber am Ende waren es nur 2 Elfmeter. Oh Gott, klingt voll dumm. Ne? Klar, der hat, denen die 3 Punkte gesichert. Beziehungsweise, nee, er hat
den dafür gesorgt,
dass RB nicht einen Dreier holt. So rum. Das glaube ich schon. Weil ich sage, wenn RB da ein Tor schießt, also Bochum, wie wollen die da dann noch was reißen können? Ne? Mhm. Aber spätestens das zweite dann. Ne? Da bin ich halt schon so weit, dass ich sage, so, das ist so ein Teuter dann einfach zum Teuter des Spieltags zu machen, wenn wir so viele andere krasse Leistungen hatten, auch ja, gut, ein Schwimmer hat eine krasse Leistung gebracht.
Ja gut, aber letztlich, also wenn du 2 Elfmeter hältst, einen sogar noch festhältst, dann gibt es für mich recht und ich bin der Erste, oder ich wäre der Letzte, der nicht in das, nicht mit in dieses ganze Ding mit reinschlagen würde, um den Kicker dort irgendwie an den Pranger zu stellen. So. Ja. Aber in dem Fall, finde ich, gibt es ja recht wenig, um an Manuel Riemann da vorbeizukommen als Tor des Spieltags. Halt, ja. 12 Meter gehalten ist. Also,
ja, stimmt, natürlich. Aber,
ich finde trotzdem, dass du Nübel mit ansprichst. Hatten wir jetzt zwar nicht in irgendeiner speziellen Szene mit dabei, weil es alle Szenen waren, sage ich mal, es sind alle Szenen gegen Thiago Tomás gewesen, die du halten musst als Bundesliga-Torhüter. Mhm. Oder er hat es zumindest sehr, sehr einfach aussehen lassen, weil er, finde ich, eine gute Position hatte, gut den Block einfach gestellt. War, glaube ich, zweimal Block kurz und einmal Block lang, glaube ich, ne? Und einmal so eine Volleyballer-Acker-Aktion dazu seitlich. Und ja, setzt sich, finde ich, so bei Nübel sofort, was er den letzten Wochen auch schon so drin hatte, dass er eine ruhige Ausstrahlung von hinten hat, die Sachen sehr leicht irgendwie aussehen lassen hat und dann Stuttgart auch entweder früh vom Rückstand einfach bewahrt hat oder eben dann den Sieg irgendwie festgehalten hat oder das Unentschieden mit festgehalten hat. Ne?
Ich glaube, der ist auch voll dort angekommen. Also jetzt, es gibt zum Beispiel auch so Gegenbeispiele, so Onana und Manchester United. Mhm. Oh mein Gott. Der wird auch, ich glaube, gibt es tatsächlich, dass einfach Spieler sich ein Trikot anziehen und es funktioniert einfach nicht in dem Trikot. Ne? Also es geht einfach nicht, Punkt. Und ich glaube, bei Alex Nübel, ohne jetzt auf Onana einzugehen, ist es, glaube ich, bei Alex Nübel tatsächlich andersrum einfach. Ne? Also, dass es einfach ein richtig guter Fit ist, dass es voll passt mit Bundesliga, dass er zurück ist. Er hat jetzt die Zeit gehabt in Monaco. Soll einen Teufel tun und irgendwie da jetzt an Bayern denken, soll einfach sein Ding komplett durchziehen. Ich finde es richtig gut. Also der macht das sehr viel besser, als ich dachte, muss ich sagen. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so den maßgeblichen Anteil an der Tabellenposition von Stuttgart, also nicht nur an der Position, sondern auch halt einfach die Art und Weise, ne? Ist schon crazy, ne?
Ja, absolut. Aber das spielt vielleicht auch ein bisschen mit rein, dass es bei Stuttgart generell einfach sehr, sehr gut läuft.
Ja.
Also ich meine, also dass er dann selber vielleicht von dieser ganzen Euphorie mitgetragen wird und du siehst ja, es ist ja Fakt, du siehst halt immer besser aus, wenn der Mannschaft generell besser spielt, siehst du halt auch als Torhüter dann irgendwie besser aus so.
Ist so, gell? Also es passiert ganz selten, also ich glaube Ortega Bielefeld war so einer der wenigen, der gut aussah, obwohl Bielefeld einen Stuss zusammengekickt hat, ne? Also wirklich auch das ganze Jahr über, gefühlt ohne Fehler oder so, ne? Aber das ist schon nochmal eine riesige Herausforderung, ne? Glaube ich, wenn du wirklich eine Mannschaft hast, wo du nur Feuer bekommst und die patzen vor dir, dass es gerade so kracht und dann selbst fehlerfrei zu bleiben, ist, glaube ich, schon sehr das ist schon ein Skill auf jeden Fall. Also das macht es dann schon aus.
Ja. Dann werden wir auch das weiterhin beobachten. Und jetzt würde ich gerne mit dir noch auf die letzte, ja, das letzte Thema des Spieltages kommen, was jetzt nicht in Deutschland war, sondern in Italien. Viele haben es ja wahrscheinlich von euch mitbekommen. Genoa hat gegen Milan gespielt. Und da gab es eine ganz krasse Besonderheit, weil gleich beide Torhüter, also sowohl von Genoa als auch von Milan, dort vom Platz geflogen sind. Genoa hatte den Vorteil, dass man noch einen Torhüter auf der Bank hatte, beziehungsweise einen Wechsel noch frei hatte. Als dann noch Josep Martínez, den einige vielleicht noch kennen, weil er damals bei RB war, als großes Talent und dann ja recht schnell wieder gegangen worden ist. Und auf Milans Seite wurde Mike Maignan vom Platz gestellt, nachdem er so eine Schumacher-Aktion, Schumacher-Gedächtnisaktion hatte, damals gegen Battiston so irgendwie, und den Genoa-Stürmer dort mit dem Knie dort umcheckte. Und dann musste sich eben Olivier Giroud ins Tor
schießen. Aber was das ist ja alles schön und gut. Du kommst jetzt schon auf Giroud und du bist jetzt schon der Bild-Zeitung-Headline, Du machst gerade schon die Headline. Aber es war ein Foul.
Ja, klar. Aber es war keine rote Karte. Ich finde, es war keine rote Karte.
Der rohrt dem das Knie sowas von kompromisslos rein.
Achso, du meinst, dass es eine Tätigkeit war, oder was?
Es war eine Tätigkeit. Kein Feldspieler springt da so rein. Das war wie Manuel Neuer 2014
gegen
Gott im Himmels Willen. Higuain, das war kein Foul. Aber das gestern, das war ein Foul, aber so krass. Und dann beschweren die sich noch, also der hätte ihm komplett alles zertrümmern können. Ich sag, wenn ein Spieler zum Kopfball hochgeht, nimmt der nicht sein Knie mit. Ist so.
Klar.
Und das dann so da reinzuhauen und dann diskutieren die dann noch und so. Auf The Zone, also auf YouTube ist ja der komplette, die Zusammenfassung des Spiels ist einfach nur die letzten 9 Minuten richtig lustig. Also, es geht einfach nur 9 Minuten Zusammenfassung. Und ich dachte so, Alter, jetzt gib dem doch einfach die rote Karte und muckt da nicht rum, ne? Und dann steht er noch so komisch da, sagt er, oh Gott, wirklich rot. Aber gut, jetzt kannst du weiter.
Eine rote Karte war es wegen der Tätigkeit und nicht wegen des Fouls an sich, weil es ist ja meistens nur so. Verhinderung einer klaren Torchance, ne?
Ja.
Das war es in dem Fall nicht, nur wegen der Härte dieses Foul. So wollte ich es eigentlich sagen, genau.
Ja.
So, und dann kam es eben dazu, dass Olivier Giroud sich ins Tor gestellt hat oder sich die Handschuhe von Maignan und das Trikot übergestreift hat. Und da hat man wirklich wieder gesehen, das ist halt geil, 103. Minute, kommt der Ball dort in den 16er rein. Genoa-Verteidiger oder Stürmer nimmt sich den Ball noch einmal mit und Giroud dort sehr, sehr unkonventionell. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit drüber sprechen, ne, Technik, ein großer Block und Giroud einfach mit der Technik, Augen zu und mal gucken, was geht so.
Wir reden jetzt von diesem Ballangriff schon, ne?
Diesen Ballangriff, also, mega.
Das Gesicht so, der verzieht einfach so das Gesicht und springt da einfach so rein, so richtig lustig, ne?
Und dreht den ganzen Körper noch.
Also ich sag auch, normaler Torhüter wäre da niemals so in die Aktion reingegangen, ne?
Nee.
Also der hat halt einfach so irgendwas gemacht so und war auch voll glücklich und ich war dann auch voll glücklich, weil es einfach so richtig lustig aussah einfach und richtig so eine Story mal wieder, über die man sprechen kann.
Ja,
so
absolut.
Richtig, was richtig cool ist. Und, aber wie der da die Handschuhe anzieht vor dem Freistoß, ne? Und es zieht da das Trikot so an, das Trikot lottelt dann so an der Hüfte so runter, ne? Und ich dachte so, ist nicht mal runtergelottet.
Ja, ist nicht
mal
runtergerutscht,
ne? Und dann dachte ich so, Alter, das macht er doch jetzt auch mit Absicht, ne? Dass er sich so richtig hinstellt, so richtig so, ne? Also so richtig so, wie so ein klein Doof stand der dann so da, ne? Zieht da die Handschuhe an. Aber
ja, das ist auch immer das Schöne, das Schöne, wenn dann so Feldspieler ins Tor gehen, ne, die halt wirklich nichts damit zu tun haben oder die einfach nicht diese Techniken drin haben oder diese taktischen Sachen drin haben, wie jetzt normale Torhüter agieren würde. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass kein Torhüter diesen Ballangriff so gemacht hätte und vielleicht überhaupt hingegangen wäre, ne? Dass es dann auch einerseits natürlich die Stürmer auch aus dem Konzept bringt, so. Und andererseits ist es dann natürlich auch so, dass man wirklich sieht, wir hatten es auch im Torwarttrainerlehrgang damals, da war auch einer dabei, der kein Torhüter war, Torhüter ist, auch damit nichts zu tun hat, sondern ein normaler Feldspieler, Trainer war, sage ich mal. Da mussten dann bei uns natürlich auch immer sämtliche Übungen vormachen. Und da hast du halt auch gesehen, dass es eigentlich nur, wie bei so einem Kleinkind ist, halt in dem Körper eines Erwachsenen so, weil die halt diese ganze Wirkungsabläufe, wie setze ich den Fuß, wie gehe ich zum Ball, auch diese letzte Szene, wie Giroud dann diesen Ball dann noch festhält, dieser der dann hinten irgendwie am 16er das aufkommt. Dann, Du siehst auch, wie er den Ball dann festhält, so hält niemand den Ball fest. Kein Ton hält so den Ball fest. So, das ist halt,
kommt so gerade so, hey.
Der hält jetzt auch wie bei König der Löwen, wo der Rafiki dort den Simba dort hochhält. Also so hat er den Ball dort festgehalten. Das war schon irgendwie ganz lustig, ne? Aber ja.
Muss man schon sagen, ja. Das war
meine Theorie ist immer noch so, die besten, also wenn es halt mal so ist, dass irgendwelche Feldspieler ins Tor müssten, dann würde ich halt immer Stürmer reinstellen, weil ich glaube, Stürmer sind die besten Ersatz-Torhüter so.
glaube auch, weil die so gegensätzlich gepolt sind einfach, sind gewohnt, okay, normalerweise wird jetzt der Torhüter in der Situation das und das machen, also ja, ich glaube auch, ja, ich glaube auch, ja, das ist, was auf keinen Fall nehmen darfst, so Außenspieler, so schön Spieler, so irgendwie so Julian Brandt oder so, kannst du niemals ins Tor stellen, jetzt zum Beispiel Julian Brandt, also da gibt es schon so andere. Obwohl, bei Dortmund kannst du viele nicht ins Tor stellen. Ist auch so ein Reus, kannst du nicht ins Tor stellen.
Nee, da würde ich am ehesten so Emre Can oder sowas hinten reinstellen.
Findest du? Ich finde so, ich finde Schlotterbeck reinstellen oder Süle einfach.
Ja, Süle, okay. Also, ja. Süle würde auch gehen. Ja. Hattet ihr das schon mal bei euch im Verein, dass ihr mal so einen Feldspieler reinstellen musstet?
Kann mich echt nicht erinnern. Irgendwann in der Kreisliga in Gartenstadt, VfB Gartenstadt, TSG in der Frankenstadt 2011 oder so. Und dann hat er aber auch tatsächlich auch so eine Flanke abgefangen oder irgendwie sowas, ne? Und jeder hat es voll gefeiert, ne? Es war einfach eine Flanke, ne? Aber ich so, ausgerastet, ne? Mit dem Trikot in XXL, der einfach kompletter M-Typ, ne? Und das Trikot vom aber das war halt auch sowas, ne? Da hat sich der Torhüter verletzt. Ne? Also es war dann nicht irgendwie eine rote Karte oder so, sondern es war verletzt, konnte es nicht mehr wechseln und so. Bei uns ging es halt um jeden Punkt, weil Abstieg normalerweise sonst safe gewesen und da haben wir halt noch einen Punkt geholt. Sind trotzdem abgestiegen dann. Es ist nichtsdestotrotz ist so die einzige Szene, wo ich mich dran erinnern kann.
Ja bei uns war es mal so, also da, als ich noch gespielt habe, jetzt erzähle ich wirklich mal aus von meiner glorreichen Karriere damals. Das war so, wir hatten ein erstes Saisonspiel und unser eigentlicher Stammkeeper hat geheiratet. Und die haben eben auf diesem Gelände bei uns beim Fußball, da war da damals auch so ein Saal, wo die eben dort oben gefeiert haben und die haben dann quasi, er mit seiner Frau als Brautpaar, haben die quasi den Anstoß gemacht. Das war ein riesengroßes Brimborium. Alter, so, und ich halt in den Tor gestanden gegen eine gute Mannschaft damals oder eine der Spitzenmannschaft und so, glaube ich, so die ersten 10 Minuten liefen voll okay. Da kam halt ein langer Ball und ich komme halt raus, ähnlich wie mein Jahr, check den dort um. Ich zack rot, wir hatten halt keinen Torhüter auf der Bank sitzen, weil eben der eigentliche Torhüter ja quasi.
Oh Mann, so,
da musste dann quasi ein Torhüter dort, ein Spieler dort ins Tor, unser Außenverteidiger, der es eh immer ganz gut gemacht hat, weil er auch so eine, auch recht bulliger Typ oder stand auch meistens so, wenn wir irgendwie so gebolzt haben, so als Kinder so im Tor, also hat das schon ganz gut gemacht, so auch in der Halle immer mal im Tor gestanden, hat es dann auch wirklich gut gemacht, hat wirklich so einen geilen Freistoß, so eine 1-gegen-1-Situation gehalten, habe ich mir sagen lassen. Das kommt dann immer mal vor und wir hatten es dann auch einmal jetzt noch hier in Leipzig bei Rotation, hatten wir auch mal gar keinen Torhüter, haben dann auch einen Stürmer ins Tor gestellt, also von Anfang an wohlgemerkt, weil wir gar keinen hatten. Freitagabendspiel und der hat dann sogar noch 11 Meter gehalten und so, das war echt krass.
Jan Koller.
So ein bisschen, ja. Aber halt von Anfang an, von der ersten Minute an, der Spieler im Tor gestanden.
Also wenn du so ein Spiel lang gewinnst, dann sollte die andere Mannschaft halt tatsächlich wirklich, also.
Ich hinterfragen, naja.
Ja, muss man schon sehen, so, hä? Aber ja, gut, es ist, du hast die Trikots schon angesprochen. Wir kommen gerade von Arschbacken auf Kuchenbacken, ne? Also ich war vorhin schon so ein bisschen drin im Game. Was nimmst du so als Pick des Tages? Was nimmt man
als
da so?
Als Kahnsinn der Woche, so, ja.
Nee, ich dachte, Kahnsinn der Woche war jetzt.
Kahnsinn war eigentlich Giroud, genau.
War eigentlich Giroud, ne?
Ja, das stimmt. vielleicht ganz kurz zu Giroud nochmal. Milan hat sich natürlich die Chance nicht nutzen lassen, um hier nochmal schön die Kuh zu melken. Man hat das Trikot von Giroud als Torwart-Trikot mitgelistet, Nummer 9, und die sind jetzt bereits schon ausverkauft. Also,
Wahnsinn, das ist natürlich stark. Ich habe gesehen, auf der Internetseite war so ein Link dann direkt da, wo du draufklicken
kannst. Genau.
War auch als Torhüter gelistet, ne? Also, er stand dann auch als Torhüter unten mit drin und so, ja, war lustig.
Ja, genau.
Ja. Direkt die paar Euros nimmt man mit, auf jeden Fall.
Absolut, sollte man machen im modernen Fußball. Du hast ja schon angesprochen, das Torwart-Trikot der Woche für dich oder das Kit der Woche war dann eher Riemann oder am ehesten natürlich Riemann mit seinem
Giroud, aber auch ein geiles Set, ne? Was der anhatte.
Das Grüne?
Giroud, das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber da sind wir wieder bei dem Thema gleiche Hose, gleiches Oberteil. Unifarbe in Anführungszeichen, muss man schon viel falsch machen. Dass es nicht gut aussieht. Ne? Also da muss die Farbe wirklich weird sein. Ne? Ich glaube, Riemann hat ab und zu mal sowas Pinkes an oder so, irgendwie sowas in die Richtung. Oder hatte das mal. Oder was da auch nicht geht, ist das von Schwebe, dieses Bunte. Oh Gott, da mit diesen bunten Punkten drauf.
Ah ja.
Das hat er jetzt auch schon ein paar Mal angehabt. Das jetzt am Wochenende war cool, aber mein Pick ist Trapp.
Das Gelbe von Trapp.
Gelb war das, ja.
Ja. Ja, macht halt basic, ne?
Ja, genau.
Und, macht man noch viel wenig falsch.
Und ich glaube, Pavlenka war auch ganz cool. Rot, glaube ich.
Echt?
Ich weiß nicht, Paulenka, ja, musst du tragen können, auf jeden Fall. Rot ist so eine Sache, aber.
Das Händlers tot so.
Ja, an sich finde ich es insgesamt, hat sich das so ein bisschen gemacht. Also klar, Baumann auch weird gewesen, wenn ich so dran denke. So, ich glaube so Neon-Orange, waren die Trikots? War also die Trikots von Hoffenheim eh schon verrückt und Ja, sein Trikot habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber fand ich jetzt auch nicht so cool. Nübel finde ich auch ganz patent. So dieses Mint. Hat er das Mint angehabt?
Nee, diesmal nicht. Diesmal hat er das Gelbe an.
Ah, okay. Okay.
Genau, ansonsten immer dieses Mintgrüne. Das stimmt schon. Das ist schon ganz nice. Aber ich würde generell mit diesem Brustring einfach drumherum. Das ist halt immer das Schöne. Außer halt dieser Sponsor, dass man so ein Wettanbieter irgendwie drauf hat. Das ist irgendwie nicht ganz so geil, aber.
Ja, vor allem, wenn du vorher sowas wie Mercedes hattest oder so, was auch voll solide ist, ne? So Mercedes, Telekom, Deutsch, irgendwo, ne? Also wo du einfach sagen kannst, so, bam, cooler Sponsor. Die haben aber einen großen Sponsor so, ne? Oder einen coolen, ne? Und dann kommt da irgend sowas, Interwetten oder was weiß nicht.
Winamake, irgendwie sowas, genau.
Ja, das ist tatsächlich so. Die Handschuhe von
Riemann.
Ja.
Wollte ich eben auch mit dir besprechen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Marke ist bei Manuel Riemann. Das ist eine ganz komische Marke, weil die sind ja so weiß-pink, glaube ich.
Ist das Titan?
Nee, es ist kein Titan, weil es ist so eine ganz komische, ich würde jetzt hier googeln, der Chef noch selbst, Moment. Ist Titan fein, ist es, glaube ich, Octo One.
Ist Titan. Gehört.
Octo One ist nicht Titan.
Achso, ja, nee, ich dachte, du hast gerade gesagt, ist doch Titan, Modell.
Nee, ist nicht Titan, aber Octo One ist die, heißt die Farbe, heißt die Marke.
Okay, krass. Was ich noch kenne, ist Popes. Kennst du Popes? Popes?
Ja, irgendwie sowas. Mit dieser Hand irgendwie als Logo.
Ja,
ne?
Ja. Es gibt ein cooles Modell von Titan jetzt. Das ist auch so Neonrot oder Pink Gimmicks hat. Das sieht auch ganz cool aus. Zentner, glaube ich, angehabt. Bin mir nicht ganz sicher.
Alle Torhüter, die mal bei Mainz waren, damals ist ja die Marke, glaube ich, für die René Adler, der Markenbotschafter ist oder so.
Ja.
Und sämtliche Tore, die mal bei Mainz waren, die haben halt die
Flo Müller und so.
Handschuhe,
auch.
Genau, Flo Müller, Finn Damen, alles Titan-Handschuhe. So, ne? Ja, aber komplett solide, muss ich sagen.
Ja, nee, voll. Kobel verlängert diese Woche oder letzte Woche schon? Ich weiß es gar nicht.
Sein Vertrag in Dortmund?
Hat er nicht?
Weiß halt nur, dass er jetzt irgendwie keine Ausstiegsklausel drin hatte und dass man dann mit ihm wohl. Genau, Vertrag bis 2028, wurde jetzt irgendwie verlängert am 5.10., genau.
Ich verstehe das nicht, dass die dann immer so, und wer war dein Vorbild früher, dann gibt es so ein Interview, ne? Herr Gregor Kobel, na, wer war dein Vorbild früher? Dann sagt er so, ja, Jens Lehmann und Oliver Kahn. Dann denke ich so, ey, habt ihr keine anderen Ideen, so irgendwann mal so?
Jörg Stiel, du kommst aus der Schweiz, im Jörg Stiel oder so. Ja, Diego Benaglio.
Diego Benaglio war der für die Schweiz, der hat für die Schweiz einfach so viel Arbeit gemacht.
Ja.
Und hat die da so richtig reingeholt ins Bundesliga-Game. Mit so viel Konstanz und so, der war schon krass.
Ja.
So, ja, nee, aber finde ich dann immer so, Oder wenn es dann halt so, Jens Lehmann natürlich, wie er den Raum verteidigt hat und Oliver das Kahn Spiel natürlich
schnell von gemacht
seiner.
Hat.
Und Oliver Kahn von seiner Mentalität und ich denke so, Alter, das ist ja echt der langweiligste Mist, den man sich hier so ausdenken kann. Erzähl doch mal was Cooles. Ne?
Ja, es ist halt aber so, also bei mir war halt auch Oli Kahn immer so das Vorbild, so als Kind und Casillas so. Weil es natürlich
was bist du für ein Jahrgang?
96.
Also. 96, okay. Also ich glaube, Kobel ist auch so, 96,
97. Gott, ja, das Schlimme ist, jetzt geht es ja wirklich schon los, dass ich bin ja jetzt auch vom Alter her kein Talent mehr mit 27 Jahren.
Nee, voll.
Kobel ist 97, also ich bin älter als Kobel und ich denke mir, Junge, der Typ ist halt irgendwie 1,94 groß.
Ja, für die Größe kann es jetzt
mal nichts. Kranker Typ so, ne? Ja, natürlich. Kranker Typ irgendwie so und spielt irgendwie schon seit 100 Jahren Bundesliga irgendwie.
Gefühlt spielt er seit 5 Jahren beim BVB.
Ja, ja.
Und davor Stuttgart ein bisschen und davor vor Stuttgart ein bisschen Augsburg, Augsburg und Hoffenheim nicht einen Durchbruch geschafft und so. Aber tatsächlich, auch.
Wen würdest du denn nennen als Vorbild jetzt, um das mal alles hier abzuschließen? Wenn es jetzt nicht so ein obvious Choice sein soll.
Es ist auch, Gott, jetzt müsste ich ja natürlich überlegen, aber ich meine, ich bin jetzt auch kein Profitorhüter und werde jeden Tag gefragt, wer jetzt mein Vorbild
ist. Aber ich frage dich jetzt an der Stelle.
Ja, voll schlecht, ne? Können wir es aufs nächste Mal verlagern? Dann habe ich natürlich auch, das nächste Mal habe ich auch eine gute Idee dann, aber jetzt fällt mir natürlich auch, boah, weißt du halt, Vorbild, schon krass. Deutschland, Weltmeister 1990.
Mhm.
Ich hatte so ein Weltmeisterplakat, ich bin ja 87 geboren, das heißt also, ich war dann so 4 oder so, mein Vater hat einfach gemeint, der muss mir das ins Zimmer muss mir so einem 4-Jährigen einfach ins Zimmer hängen, das Plakat, wo die dann vielleicht alle komplett ausrasten. Und ich glaube, da war Bodo Ilgner drauf mit einem lilanen Adidas-Trikot.
Ja, lila, schwarz.
Das so komische. Und damals war der halt einfach voll mein Vorbild. Und danach hatte ich auch noch so ein von der Nationalmannschaft 94. Boah, komplette Gurkentruppe, ne? Also Katastrophe. Aber da sitzt dann Andi Köpke drauf. Ne, und das war halt eher so das, wenn du so in diese Richtung gehst, boah, ich will mal ins Tor gehen, weil die so coole Outfits anhaben. Guck mal, das lila Trikot, wie krass das aussieht. Oder Ne, also das war schon so eher so das. Aber so torwartspezifisch muss ich sagen, habe ich mich tatsächlich mit dieser Thematik, wer da jetzt ein Vorbild ist, nie so auseinandergesetzt, sondern ich bin dann irgendwann später halt erst drauf gekommen, dass ich gesagt habe, okay, Enke relativ komplett gewesen, zum Beispiel.
Ja, okay, wenn man also das dann ein bisschen so analytisch ist.
2009, 2010 war das dann, wo ich mir darüber angefangen habe, Gedanken zu machen, wo ich auch sofort gemerkt habe, so, boah, ey, in der Mainz-Connection, Müller-Wettklo, damals die zwei, boah, komplett wild, also davon nimmst du, kriegst du lieber mal keinen raus. Ja. Und da war es tatsächlich so, Benaglio in die Richtung ging es dann so 11, 12, wo du gesagt hast, okay, ist richtig solide, der spielt sauber und so weiter, auch technisch. Aber dass ich da jetzt so ein Kindheitsvorbild hatte, also außer Bodo Iltner mit seinem lilanen Trikot, und damals fällt mir jetzt relativ nichts ein eigentlich. Deins? Gehst jetzt so?
Genau, also bei mir war es halt einfach Oli Kahn, so natürlich, als die WM 2002 war, war ich gerade so irgendwie so 6 Jahre, dann war das natürlich genau das, wo man sich am ehesten noch irgendwie oder am ersten dran erinnern kann. Mhm. Ja, und dann halt Casillas so mit seinem kurzen Trikot, das war halt so damals das krasse Ding, was ich halt crazy fand, weil wir irgendwie so bekannt in Spanien hatten. Und ich irgendwie so, immer wenn Casillas halt irgendwo drin war, irgendwie habe ich halt irgendwie alles gefühlt ausgeschnitten. Da war ja auch auf irgendwelchen Poster drauf, so damals Bravo Sport oder so Giga Sport.
Ja,
waren ja meist so irgendwelche deutschen Spieler drauf oder so Bundesliga. Und wenn Casillas irgendwie war, das war ich mir was Besonderes.
Der TK vorne drauf, ne?
Ja,
so
genau.
TK drauf, glaube ich, und so neonfarbene Gimmicks im Trikot.
Ja, genau. Ja. Auch damals so mit
von Kelme oder so.
Ja, genau. Genau. Oh, also das war damals die 2000er Zeit oder Ende 90er irgendwie dann, als er dann bis ich älter war, dann schon Kapitän war bei Real, das war dann schon crazy. Ich hatte auch noch so ein Casillas-Trikot, so ein dreiviertelärmeliges, also ging wirklich nur so bis hierhin, bis zum Unterarm, weil das so sein Ereignis war. Das war schon geil.
Krass.
Schon ganz gerne. Ja. Habe ich schon gefeiert, den Typen.
Ja, insgesamt ja auch vollster, ja, nee, gut, aber ich glaube, wir schweifen gerade ab.
Wir schweifen, das ist auch gar nicht. Verrückt. Dann würde ich sagen, haben wir es damit auch gelöst. Ihr könnt uns ja gerne mal sagen, was so eure Vorbilder waren. Wenn ihr jetzt irgendwelche Kahn oder Casillas oder irgendwas raushaut oder Lehmann, dann lasst es bitte einfach sein. Das wissen wir eh alle.
Haut was mal, Cooles.
Was Cooles, was genau. Cooles, haut gerne was Cooles raus. Auf jeden Fall ist der Q&A-Button unten unter dem Spotify, in der Spotify-Folge auf jeden Fall für euch offen. Haut einfach alles rein, was ihr habt. Und dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, hören wir uns in 2 Wochen erst wieder. Jetzt erstmal Länderspielpause. Und dann geht's ja weiter, Axel, würde ich sagen, oder?
Oh, Länderspielpause ist ja eigentlich nochmal so ein extra Thema, ne?
Schön.
Oh, muss man es jetzt einfach nochmal kurz, diese Diskussion jetzt wieder, ob Manuel Neuer noch fit wird oder nicht.
Ja, ja.
Da muss man ja eigentlich noch 3 Minuten dranhängen, ne?
Nee.
Und überhaupt jetzt auch, machen wir nicht.
Ja, dann los, kommt die Zeit einfach, ja.
Ja gut, also die Zeit, ja, ganz kurz, also es ist halt einfach, also erstmal glaube ich, dass es Manuel Neuer jetzt nicht unbedingt einfacher haben wird unter Julian Nagelsmann.
Man hat sich angeblich ausgesprochen und sämtliche Differenzen wurden bereinigt, wie ich jetzt so gelesen habe, aber
ja. Und ich finde es halt immer wieder schlimm, dass immer noch Ter Stegen so in Frage gestellt wird, so, wird er das jetzt, wenn Neuer fit wird? Stell dir vor, Neuer wird fit, ja, reicht es jetzt einfach, dass er fit wird? Oder muss er dann einfach mal 15 Spiele mal wieder so richtig einen abrasieren? Muss er nicht, ne?
Nö,
ich glaube, der hat einfach die Lobby, wenn der fit ist und einfach so 5 Spiele so halbwegs normal macht, dann ist er, glaube ich, wieder da und ich will es gar nicht sehen. Ich will es nicht sehen, ehrlich.
Ach,
willst du es sehen? Nee, auch nicht, gar nicht, gell?
Ja, eigentlich, doch, ich eigentlich schon. Ich finde ihn einfach geil. So, erster Kontakt ist mega.
Ja.
Hatte immer so dieses Besondere auf der Linie mit drin. Also,
Ich will aber, dass Ter Stegen jetzt einfach mal endlich ein großes Turnier bekommt.
Naja.
Dass er einfach jetzt mal ein großes Turnier bekommt. Und jetzt gerade mit diesem Umbruch mit Nagelsmann ist es eigentlich sowas, was so richtig reinpasst, finde ich so, ne?
Ja, ja.
Auch wenn natürlich sich Manuel Neuer das nochmal ein großes Turnier verdient hätte und auch im eigenen Land.
Mhm.
So ein Oli Kahn-Ding, ne?
Naja, das hatten wir, glaube ich, damals auch schon mal besprochen, vor über einem Jahr. So.
Ja, aber das hatten wir genau. Und das ist jetzt genauso dieses, der Neue kommt, obwohl er jetzt gar nicht mehr so neu ist. Ne?
Mhm.
Und dann hast du jetzt, der wird der eigene Thronfolger quasi im eigenen Land, kommt er dann zum Vorschein und Manuel Neuer kriegt dann das Spiel um Platz 3. Oder was es war? Kahn hat es damals bekommen.
Kahn hat es damals bekommen, genau. Ja.
Großer Move auf jeden Fall eigentlich, ne? Also, dass du dem das Spiel dann so, und er hat auch nochmal komplett geliefert.
Hat gut geliefert gegen
Torverteidigung, Portugal, Torverteidigung komplett auf der Linie, richtig gut.
Schön mit der Nummer 12 hinter dem Tor.
Total. Gibt's heute nicht mehr. Ich sag kein A-Klasse-Torhüter, macht's die 12 aufs Trikot, ne? Immer so 22, 32, 42, keine Ahnung.
In Frankreich eben die 16, auch sehr beliebt.
Ja, das weiß ich gar nicht.
16, ja, genau. Maignan hat ja auch die 16
am Boden gehabt. Stimmt.
Giroud, da schließen wir jetzt hier die Klammer an der Stelle.
Das machen wir die Klammer auch drauf. Ja, das machen wir die Klammer auch insgesamt zu, weil ich glaube, das nicht Bundestrainer, sondern DFB-Thema ist ein Thema für nach der Länderspielpause, wo man vielleicht nochmal so ein bisschen drüber sprechen kann.
Neuer soll ja dann angeblich wieder zurückkommen nach der Länderspielpause. Soll er wieder fit sein, hat jetzt auch wieder mittrainiert. Mal sehen, wie es da weitergeht. Und das werden wir dann alles in den kommenden Wochen besprechen. Axel, ich danke dir vielmals, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Und ja, allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann, ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.